Man fragt sich, wie sie diesen Krieg aushalten, die Menschen in der Ukraine. Klirrende Kälte, kein Strom, keine Heizung, kein Wasser und dazu massive Luftangriffe. Es ist schlichtweg eine bittere Katastrophe in diesem vierten besonders harten Winter seit dem Überfall. Russland lässt die Waffen nicht schweigen und sitzt zeitgleich am Tisch mit den USA und der Ukraine, um über einen möglichen Frieden zu verhandeln. Die Gespräche, die in Abu Dhabi stattfinden, drehen sich dabei vor allem um den Donbass und die Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und die Europäer, die dann auch für Sicherheit sorgen müssen, sind aber nicht dabei. Ukraine im Kriegswinter. Gibt es Chancen auf Frieden? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Karl Schlögl. Er ist Osteuropa-Historiker mit dem Schwerpunkt Russland und Ukraine. Und er wurde im vergangenen Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Herzlich willkommen. Wolfgang Richter ist bei uns, Oberst AD und Associate Fellow beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Christa Maria Läbe ist Co-Gründerin und Vorstandsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft und jetzt Managerin für Kommunikation beim Drohnenhersteller Quantum Systems. Alice Botha ist Redakteurin im Ressort Politik bei der Zeit und sie war von 2015 bis 2020 Korrespondentin in Moskau. Herr Schlögl, man sieht es, die Menschen in der Ukraine leiden in diesem Winter ganz besonders. Es sind zweistellige Minusgrade, die Energieversorgung ist zerstört. Mit dem im Hintergrund, wie wichtig ist es, dass dieser Frieden jetzt kommt und welchen Druck gibt es da?
Ja, die Leute, die in den Städten sitzen, festsitzen, in ihren kalten Wohnungen, die warten darauf, dass es ein Ende hat. Und aus der Ferne kann man sich ja gar nicht so recht vorstellen, was das eigentlich ist. In einer Stadt, das sind Millionenstädte immerhin, zu leben, in denen es zeitweise keinen Strom, keine Heizung, keine Elektrizität, keine Kanalisation gibt, wie ältere Leute, und da gibt es ja viele Plattenbauten aus dem 10., 15. Stockwerk, nicht mehr runter können, weil die Lifte nicht mehr funktionieren. Ich meine, Bilder zu sehen von dort, und die Korrespondenten bringen uns ja die Bilder nahe, ist etwas ganz anderes, zu sehen und dann dort zu sein vor Ort. Und unser eins hat das ja nicht mitgemacht. Also hier in Berlin gab es diesen Blackout für 4 oder 5 Tage. Und das ist vielleicht eine leise, winzige Ahnung, was passiert, wenn das alles wegfällt. Aber wir haben es mit einem ganz anderen Fall zu tun. Es ist die systematische Zerstörung der Infrastruktur. Und das heißt, eine Stadt wird unlebbar, unbewohnbar gemacht. Und das Wunder ist eigentlich, dass bisher die Bewohner von Kiew, von Charkiw, Odessa, auch Lviv, dass sie nicht bisher überhaupt aufgegeben haben, dass sie bisher ausgehalten haben. Das ist eigentlich ein ungeheures Wunder. Und man kann irgendwie nur hoffen, dass von unserer Seite etwas passiert, um sie darin zu bestärken und sie nicht zu enttäuschen und sie mit Phrasen abzuspeisen, weil es wirklich ums Überleben geht. Es geht darum, ob diese Städte weiter bewohnt, belebt werden können, ob sie entvölkert werden, ob Fluchtwellen ausgelöst werden. Und es geht auch einfach darum, um Leute vor dem Sterben zu bewahren. Was machen die Leute oben in den oberen Stockwerken? Die Alten, die Kranken. Darum geht es. Und dass das hier ankommt, dass es nicht nur Bilder sind, das ist ungefähr so, wie es gibt Berichte über Drohnen. Wenn man von Drohnen verfolgt und angegriffen wird, das ist etwas anderes, als einen Bericht über Drohnen zu hören. Und das ist sehr schwer zu vermitteln in einer Welt, die unsere, die doch relativ geordnet, gesittet und der es eigentlich ganz gut geht.
Mhm. Frau Läbe, Sie sind auch regelmäßig in der Ukraine, haben natürlich viele Kontakte dorthin. Die Korrespondenten berichten, so wie Herr Schlögl das sagt. Ich habe am Anfang gesagt, wie halten die Menschen das aus? Also halten Sie es noch aus im Moment?
Die Menschen finden verschiedene Möglichkeiten, mit der Kälte und der fehlenden Wärme, der Dunkelheit zurechtzukommen. Und man muss natürlich ganz klar sagen, es ist hart, es ist unmenschlich. Und trotzdem fliehen die Menschen im Moment noch nicht in Massen, sondern sie bleiben zum Großteil in den Städten oder fahren in ihre Dachas im Umfeld der Städte. Kiew ist vor allem betroffen. Ich habe familiäre Kontakte dort, ich habe persönliche Kontakte dort und es ist schwer. Eine Freundin von mir, die eigentlich immer, wenn es Alarm gibt, wenn es Angriffe gibt, in die Bunker geht, hat gesagt, sie hält es nicht aus, es ist zu kalt in den Bunkern. Sie ist lieber in der Wohnung und riskiert, dass vielleicht was passiert, weil es da zumindest ein bisschen wärmer ist. Und ein bisschen wärmer heißt um den Nullpunkt oder auf jeden Fall unter 10 Grad in Wohnungen. Und andererseits, Herr Schlögel hat es erwähnt, die Großmutter von meinem Freund, die wohnt im 18. Stock. Da geht der Aufzug die letzten 3 bis 4 Wochen meiste Zeit nicht. Es ist sehr kalt und zum Glück gibt es diese Wärmezentren, diese Wärmezelte, die jetzt aufgebaut worden sind. Und da wird sie wahrscheinlich auch jetzt Zuflucht, zumindest temporär finden. Und die Lage ist verdammt hart und die Menschen brauchen akut schnelle Hilfe. Und leider ist es so, wir haben letzte Woche über diesen Energiewaffenstillstand gesprochen und vorgestern wurde das eines der Heizkraftwerke in Kiew zerstört, 1 von 3. Das heißt, obwohl wir jetzt über die Friedensgespräche und über Energiewaffenstillstand gesprochen haben die vergangene Woche, ist die Realität eine andere in der Ukraine.
Frau Botha, wie sehr prägt denn genau also dieses Leid jetzt sozusagen auch die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber den Verhandlungen? Also ist es dann viel mehr der Wunsch nach einem schnellen Kriegsende und dann auch Zugeständnisse zu machen? Oder stärkt das nochmal gerade besonders den Widerstand, weil man sieht, dass Putin nicht aufhört, obwohl es offizielle Friedensverhandlungen gibt oder Verhandlungen für einen Waffenstillstand?
Es ist der härteste Winter bislang, seitdem dieser Krieg begonnen hat. Es wurde schon gesagt, wie kalt es ist, wie die Menschen leiden. Aber es ist ja nicht so, als könnte man sich's aussuchen. Es gibt einfach keine Alternative. Es ist kein Zustand, in dem man sein will. Es ist ein Zustand, den man unbedingt beenden will. Die Zahlen gefallener Soldaten sind immens hoch, auch auf ukrainischer Seite. Es fehlt an Waffen. Die Raketen, die russischen Raketen und Drohnen erreichen auch deshalb Kiew, weil es an Flugabwehr fehlt. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist eben ein Friedensschluss, der zumindest garantiert, mehr garantiert, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ich denke da an das Budapester Memorandum beispielsweise von 1994, dass keine Garantien waren, sondern Zusagen, wenn die territoriale Integrität der Ukraine angegriffen wird, dann kommen der Ukraine Mächte zur Hilfe. Unter anderem hat auch Russland dieses Memorandum unterschrieben. Jetzt geht es darum, echte Garantien zu bekommen, damit dieses Land in Zukunft nicht noch einmal überfallen werden wird.
Aber dafür müssen ja erstmal die Waffen schweigen. Herr Richter, wie kann man denn jetzt davon ausgehen, dass Putin diesen Krieg überhaupt beenden will, wenn jetzt gerade auch so massiv wirklich wieder die Energieversorgung und natürlich auch die Zivilbevölkerung so massiv angegriffen wird?
Also ich denke, wir müssen das in einem gesamten politischen und strategischen Kontext sehen. In Russland mischen sich ja so zwei Quellen für diesen Krieg, die auch diskutiert werden. Das eine ist das sind mehr strategische Fragen. Und das andere hat mehr etwas zu tun mit der Vorstellung, dass man Russland-affine Bevölkerungsteile irgendwie an Russland angliedern müsse, weil die Ukraine es nicht geschafft hat, sie zu integrieren. Also es gibt da, man kann darüber diskutieren, ob das ein richtiges Narrativ ist, aber das ist der Ursprung. Jetzt, wenn man genauer schaut, was Putin in den letzten Monaten gesagt hat, worum es geht, dann sind es am Ende 6000 Quadratkilometer im Nordwesten der Oblast Donetsk, des Gebiets Donetsk. Er hat ungefähr 3/4 dieses Gebietes schon erobert und in Luhansk ist es fast das ganze Gebiet. Das heißt, wenn wir über den Donbass reden, dann sind es diese beiden Gebiete. Wir reden jetzt im Moment nicht über diesen Korridor dazwischen.
Wir haben eine Karte, da sieht man zumindest die Gebiete. Das, was gestrichelt ist, unten ist die Krim und das sind die Gebiete, die jetzt bis jetzt von Russland schon besetzt sind.
Ja, aber der Donbass selbst ist nicht alles, was da jetzt schraffiert, gekennzeichnet ist, sondern wir haben ja zwischen der Krim und bis hin zu der Stadt Saporischschja, die man ja hier sehen kann, zwei Gebiete, die etwa auch zu 70-71% besetzt sind. Das ist Cherson und das ist Saporischschja, also nicht die Stadt, sondern ich meine das Gebiet Saporischschja. Und nördlich und östlich davon schließt sich der Donbass an, also mit den Gebieten Luhansk und Donetsk. Und im Grunde genommen ist die Verhandlungslinie in Russland im Moment so, dass Putin gesagt hat, in Saporischschja und Cherson können wir die Frontlinie einfrieren, so wie sie jetzt ist. In Donetsk möchte er das gesamte Gebiet Donetsk haben. Das heißt, wir reden am Ende über 6000 Quadratkilometer mit Städten wie Konstantinivka, Slawiansk und Kramatorsk, die in Frage stehen. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und darüber kann man jetzt noch diskutieren.
Darf ich auf Herrn Richter? Ich würde gerne, Sie sagten eben gerade, man kann diese Behauptung, diese Annahme, das sei eine russlandaffine Bevölkerung, streiten. Ich glaube, darüber kann man nicht streiten. Das entspricht nicht den Fakten. Spätestens seit dem Angriff am 24. Februar 2022 hat es Wladimir Putin tatsächlich geschafft, eine unglaubliche ukrainische Einheit, selbst in den Gebieten, die überwiegend russischsprachig sind, nicht russlandaffin, sondern russischsprachig sind, herzustellen. Ich finde das wichtig, noch einmal zu sagen. Ich habe mich auch relativ viel mit den besetzten Gebieten befasst und weiß einfach, was für eine gesetzlose Gräuelherrschaft dort herrscht. Und ich glaube, auch darüber sollte man reden, wenn man über Gebietsabtretungen spricht, was das bedeutet für Hunderttausende von Menschen. Und was ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Ihrer Position oder dieser Position zustimmen würde, dass die russische Position derzeit darin aussieht, dass man den gesamten Donbass will. Wir sehen, dass sich die russischen Maximalforderungen immer wieder verändern. Sie jongieren zwischen, wir wollen den Donbass, also auch die Teile, die wir gar nicht besetzt halten, was eine recht kühne Forderung ist, bis zu, aber nicht mit diesem Regime, wie sie den legitim gewählten Präsidenten Volodymyr Zelensky nennen. Und es ist, wenn es, glaube ich, eine Verlässlichkeit gäbe, es geht der russischen Seite um den Donbass, es geht um strategische Interessen, um Sicherheitsinteressen, dann wäre man auf einer ganz anderen Diskussionsgrundlage. Das ist aber nicht allein der Fakt.
Ja, aber dazu, Entschuldigung, wenn ich da noch mal einhake. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe ja nun auch sehr viele Erfahrungen in diesen Gebieten gesammelt und unter anderem mit der Verifikation von Rüstungskontrollverträgen etc. Es war allen, die vor Ort sind, immer klar, dass es natürlich eine Bruchlinie dort gibt. Das hat sich schon gezeigt bei den Wahlergebnissen zur Partei, wenn man guckt, wo ist die Partei der Regionen. Das hat sich vielleicht geändert, aber doch nicht in den Gebieten, wo sie keine Polls durchführen können, wo es also sehr schwierig ist. Und die Frage stellt sich doch, warum, wenn das alles so ist, wie Sie sagen, dass diese ganze Einheit hergestellt worden ist, warum sind dann knapp 3 Millionen Menschen nicht in den Westen geflohen aus der Ostukraine, sondern nach Russland. Warum ist die
andere Möglichkeit?
Mag sein. Aber man flieht nicht zum Feind, wenn man ihn nicht will. Es gab eine ganze Reihe. Wir können natürlich jetzt schwer über die Geschichte reden, aber ich glaube, die Bruchlinien sind klar geworden. Es gab kürzlich ein Urteil auch des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs über diese Clashes da in Odessa etc. Wir sahen das Überlaufen der ukrainischen, 2/3 der ukrainischen Schwarzmeerflotte zur russischen Seite. Also es gibt genügend Indikatoren, dass es so eine Bruchlinie gibt. Und übrigens, das wusste die NATO schon immer. Und entsprechend haben wir auch gehandelt, auch in der Vergangenheit, dass man aufpassen muss, dass es die Ukraine nicht zerreißt. Das war eigentlich die Kunst.
Herr Schlögl, was bedeutet der Donbass für die Ukraine? Und was würde es bedeuten, wenn man den Donbass Putin und den Russen überlassen würde?
Was bedeutet es? Es bedeutet die Preisgabe ukrainischen Territoriums an einen Aggressor, der dieses besetzte Gebiet, um mit Svetlana Alexejewitsch, der Nobelpreisträgerin, zu sprechen, dieses Gebiet in einen Gulag unter offenem Himmel verwandelt hat. Ja? Und man kann noch so viel über Konflikte, Bruchlinien, die es in jedem Staat gibt und die es natürlich auch in der Ukraine gegeben hat. Das ist ein sehr polyzentrisches, unglaublich vielfältiges Land. Lviv ist etwas anders als Odessa. Odessa ist etwas anders als Dnipro. Dnipro ist anders als Charkiw. Das ist das Wunderbare eigentlich an diesem Land. Aber aus Bruchlinien und Differenzen ein Argument für die Okkupation eines Teils der Ukraine zu machen, das ist Putins Narrativ. Und er will nicht nur die Ukraine, und das sagt jeden Abend Salavjov, Wladimir Salavjov. Die Medien sagen jeden Abend, vorgestern hat es...
Salavjov ist der im russischen Fernsehen.
Ja, der Chef.
Chef. Das ist einer der Hauptmoderatoren. Ja.
Aber nicht nur ein Chefpropagandist, sondern auch ein Lautsprecher. Und man kann aber auch bei Dmitri Medvedev, immerhin den stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrates und ehemaligen Präsidenten, er sagt uns jeden Abend, es geht gar nicht um die Ukraine, sondern es geht um euch Europäer. Er sagt, ihr Schweine, ihr Europäer. Sergei Karaganov, einer der Intellektuellen aus der Kreml-Umgebung, sagt, wir werden euch Europäern das Kreuz brechen. Das ist die Diktion und die bestimmt bisher. Und wenn es um das Ende des Krieges ginge, Putin hat es gezeigt, er kann an einem Wochenende befehlen, dass keine Raketen auf Kiew abgeschossen werden. Der Krieg könnte sofort zu Ende sein. Er will nicht, dass dieser Krieg zu Ende geht. Er will die Kapitulation der Ukraine. Und dieser ganze Krieg, der Bombenkrieg, dient dazu, die Ukrainer ins Aus zu treiben, sie in die Kapitulation zu treiben. Und sie können noch so viel über Bruchlinien, russischsprachige und so weiter erzählen. Das ist alles kein Grund, um eine Kriegserklärung und die Besetzung eines Landes zu betreiben. Es geht, wie er sagt, Denazifizierung. Wo sind die Nazis in der Ukraine? Es geht um Demilitarisierung. Er kümmert sich um seine Soldaten. Man muss sich vorstellen, 300.000 russische tote Soldaten und so viele Versehrte. Und die Russen selber werden Putin mal fragen, was er eigentlich. Er wird zur Rechenschaft gezogen und nicht erst von Den Haag, sondern von den Russen selber.
Herr Richter, was glauben Sie denn, worum es denn Russland geht?
Ich hatte ja schon gesagt, es geht um zwei Punkte. Das eine ist das, was wir jetzt kontrovers diskutiert haben, wo ich nicht Ihrer Meinung bin, weil es da schon genügend andere Kriterien auch gibt. Und man kann ja eine Fluchtbewegung von fast 3 Millionen nach Russland nicht einfach abtun, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Es gibt genügend Leute, die in den Westen geflohen sind. Das zweite ist, dass auch innerhalb der Ukraine natürlich schon ein Problem besteht in der weiteren Kriegsführung. Wir haben im Moment... Und das ist nicht nur eine Waffenfrage, es ist eine Personalfrage. Wir haben zurzeit ungefähr 700.000 männliche Wehrpflichtige in der EU, die nicht zurückkehren wollen. Wir haben ausgesprochen heroisch kämpfende Soldaten an der Frontlinie, die schon seit 2-3 Jahren im Graben aushalten. Aber auch da gibt es nicht nur eine Ukraine mit einer einheitlichen, heroischen Vorstellung vom Kampf gegen die Russen,
sondern es gibt einen Teil. Aber sagen Sie, die Ukraine kann nicht gewinnen und deshalb sollte sie einen Teil aufgeben?
Es wird am Ende natürlich auch Sache der Ukraine sein, diesen Kompromiss zu finden. Aber wir müssen auch die andere Linie, wir haben jetzt nur eine besprochen, ich sagte, es gibt zwei Linien, die Russland treiben. Das eine ist das, was wir besprochen haben, das andere ist die strategische Linie. Die ist vielleicht aus Sicht der strategischen Gemeinde weitaus wichtiger. Dazu gehört übrigens Karaganov nicht mehr, der ist längst out. Der ist auch von vielen Wissenschaftlern in der Ukraine, von der Russischen Akademie der Wissenschaft, völlig desavouiert worden, weil er sich so extrem aus dem Fenster gelehnt hat. Wir sollten uns nicht abarbeiten. Das ist der Wadenbeißer. Der erzählt auch viel Mist, wenn der Tag lang ist. Also, das wollen wir klar sagen. Aber wenn Sie mit der strategischen Gemeinde reden, dann geht es um ganz andere Fragen. Dann geht es zum Beispiel um das, was passiert morgen, wenn der New Start-Vertrag endet. Was passiert oder wie würde eine strategische Stabilität unterminiert? Unter anderem aus russischer Sicht durch die Stationierung europäischer Truppen in der Ukraine. Das wollten Sie immer verhindern, dass da NATO-Truppen stehen oder dass die Ukraine der NATO beitritt. Also dieses Abstandhalten und das Gefühl, wir sind in einer quasi Kuba-Situation, wo man uns zu nahe kommt und strategische Stabilität unterminiert wird, ist dort sehr stark vertreten in der strategischen Gemeinde. Die interessieren sich nicht für die Propagandisten wie Solovjov. Ja, das ist völlig interessant.
Frau Botan, dann Frau Leben.
Ja. Ich glaube, man kann die russischen Ziele relativ einfach zusammenfassen. Man nimmt sich so viel, wie man kriegt. Und deshalb sind diese Sicherheitsgarantien der entscheidende Faktor, die entscheidende Säule aller diplomatischen Bemühungen. Diese Bemühungen laufen jetzt. Sie laufen zum ersten Mal direkt zwischen Ukrainern und Russen. Ich habe nicht viel Optimismus, was die Resultate angeht. Ich halte das trotzdem für ein wichtiges Zeichen, ein positives Zeichen. Beide Seiten sprechen von konstruktiven Gesprächen. Sie reden aber eben auch sehr stark über technische Sachen, also über militärische, technische Fragen, die zu klären sind. Die großen politischen Fragen, wo verläuft die künftige Kontaktlinie oder Front und was ist mit den Sicherheitsgarantien, ist komplett ausgeklammert. Und weil Sie vorhin fragten, ob die ukrainische Führung unter Druck ist von der eigenen Bevölkerung, von dem Leid, natürlich hat es eine Verantwortung gegenüber auch seinen Soldaten, diesen Krieg zu beenden. Die Ukraine steht aber vor allem unter Druck von Seiten der Amerikaner. Es gibt von der Trump-Administration einen enormen Druck auf Volodymyr Zelensky. Es gibt eine tiefgehende Antipathie von Donald Trump gegenüber Volodymyr Zelensky und eine starke Anziehungskraft von einem Menschen, der einen doch recht autoritären Charakter zeigt in Washington, zu einem Autokraten. Es gibt dort Gespräche, wie wir wissen, direkt zwischen Russen, Amerikanern, die ukrainische Seite mindestens beunruhigen müssen. Und deshalb muss die ukrainische Seite versuchen, der amerikanischen Seite wiederum zu zeigen, wir sind konstruktiv, wir versuchen alles, was wir können. Und sie steht auch tatsächlich mit dem Rücken zur Wand. Mhm.
Aber hier beginnt ja das Problem.
Entschuldigung, ich möchte an der Stelle einhaken, weil es geht tatsächlich nicht nur um den Donbass. Und die Ukraine ist ja schon seit fast einem Jahr dazu bereit, einen Waffenstillstand zu vereinbaren, ohne jegliche zusätzliche Kriterien. Sie haben im März 2025 gesagt, wegen dem Druck von Donald Trump, wir sind bereit zu einem Waffenstillstand. Und Russland hat das damals abgelehnt und hat dieses Angebot der Ukraine immer wieder und immer wieder abgelehnt mit der Begründung, wir müssen zuerst die großen Fragen klären. Wenn man sich jetzt mit der Verhandlungstechnik von Russland auseinandersetzt, dann war das in Minsk genauso und dann war das in den früheren Verhandlungen, die Russland mit dem Westen oder mit der Ukraine geführt hat, immer so. Man macht ein großes Framework auf und sagt, wir müssen jetzt jede dieser 28 Punkte oder was auch immer es sind, erstmal im Detail klären und in der Zwischenzeit läuft der Krieg aber in einer noch schlimmeren Brutalität weiter. Und wir kommen einem Frieden eigentlich de facto nicht näher. Also müssen wir nicht darüber reden, ach, die Ukraine möchte 6000 Quadratmeter vom Donbass nicht aufgeben, sondern warum bewegt sich Russland eigentlich nicht von seinen Maximalforderungen weg? Und wenn wir uns die heutigen Aussagen von Lavrov und Peskov anschauen, dann haben sie wiederholt, wir haben die gleiche Ausgangsposition und wenn die Ukraine Sicherheitsgarantien haben will, dann kann sie diese Gespräche komplett vergessen.
Aber das heißt ja, dann kommt man ja irgendwie nicht weiter.
Ja.
Herr Schlögel, was würde denn, Sie kennen Russland auch gut, was würde, oder gibt es irgendetwas, was Russland bewegen könnte, eben nicht die Ukraine weiter anzugreifen? Was würde Putin beeindrucken?
Was Putin beeindruckt ist, dass ihm Widerstand geleistet wird und dass er sich nicht, dass sein Kalkül nicht aufgeht. Und das ist ja nicht aufgegangen. Er meinte ja auch, er könnte in 24 könnte eine Parade auf dem Kreschatik im Zentrum von Kiew durchführen. Er dachte, er könnte Charkiw einnehmen und so weiter. Er hat sich verrechnet. Und das Hauptverdienst kommt den Ukrainern, den ukrainischen bewaffneten Kräften und vor allem den Freiwilligen der Gesellschaft, die hinter dieser Front steht, zu. Ich meine, man kann natürlich über sich herbeiwünschen einen schwarzen Schwan, ein Ereignis, das einen Bruch darstellt. Und es hat solche Ereignisse übrigens gegeben. Niemand war gefasst im Herbst 22, dass nach der Mobilmachung ungefähr 600.000 bis 800.000 wehrfähige junge Männer über die Grenze gegangen sind, nach Kasachstan, Georgien, Dubai und so weiter. Niemand war darauf gefasst, dass es zu einem Konflikt kommen könnte, also die Wagner-Revolte in Anführungszeichen. Und es ist nicht ausgemacht, dass etwas passiert. Aber ich will mich nicht an irgendwelchen, man weiß nicht was, morgen, in einem Monat oder in einem Jahr passiert. Was sicher ist, ist das, worüber wir entscheiden können. Worüber wir entscheiden können. Und das ist die Frage, wird der Westen, werden die Europäer den Ukrainern beistehen? konkret in diesem Fall ihre Städte zu schützen. Also das heißt, die notwendige Munition, die Waffen zu liefern zur Verteidigung der Ukraine. Es geht nicht um einen Angriff auf Russland. Das ist ja das putinsche Narrativ, dass Russland angegriffen wird. Wer will Russland angreifen? Es ist einfach Unsinn. Das ist einfach sozusagen die Form, in der man ein Land, für das man kein positives Programm hat, zusammenhalten kann. Man muss einen Feind erfinden, den Westen, Amerika, eine Zeit lang jedenfalls, Europa. Man muss, um das große Land mit seinen immensen Problemen zusammenhalten, muss man Angst schüren. Und die Hauptform, um das Land zusammenhalten ist Angst. Ja? Und ich bin nicht der Auffassung, dass die Russen begeistert für den Krieg sind. Sie möchten, dass irgendwie das zu Ende geht. Aber sie wollen es zu ihren Bedingungen. Sie wollen, dass der Krieg aufhört, aber es soll zu den Bedingungen, die Putin bisher formuliert hat.
Aber dann kommt man ja nicht weiter, Frau Botha. Wo gibt es einen Punkt, wo man weiterkommt? Ja,
lassen Sie mich mal bitte dazu etwas sagen. Also, Frau Botha,
Sie... Entschuldigung.
Dann Sie.
Man kommt insofern weiter, dass man über die Sicherheitsgarantien tatsächlich redet. Man ist heute an einem anderen Punkt, als man es noch vor 2 Jahren war. Und das ist alles andere als ein guter Punkt, an dem wir uns befinden. Aber dass wir qualitativ woanders sind, halte ich trotzdem wichtig festzuhalten. Es gibt die sogenannte Koalition der Willigen, also die Koalition der europäischen Staaten, angeführt von Frankreich und Großbritannien, die derzeit konkret überlegen, wie könnte man einen Frieden so absichern, dass die Ukraine die Sicherheitsgarantien bekommt, die es für sein Überleben braucht. Und alles, was wir jetzt sehen, ist noch momentan ein technisches Klein-Klein, das nicht bedeutungslos ist, das die großen Fragen ausspart. Und am Ende bin ich davon überzeugt, da bin ich ganz bei Herrn Schlögel, dass allein Druck und Stärke Wladimir Putin zeigen, dass Verhandlungen, dass das der beste Weg auch für ihn ist. Es ist eine, auch die russische Gesellschaft ist aufgerieben, die Verluste sind enorm. Sie spüren die Sanktionen der Amerikaner, die verhängt worden sind, die ihre Wirkung entfalten. Indien hat gerade erst
zugesagt.
Aber die
Propaganda der Russen wirkt schon ja auch noch ins... in die Bevölkerung.
Wir wissen nicht genau, wie gut sie wirkt. Herr Schlüger hat schon gesagt, dass man möchte eigentlich ein Ende des Krieges, aber zu den russischen Bedingungen. Nichtsdestotrotz, wenn der Druck groß genug ist auf die Führung. Ich glaube, ein Diktator hat den Vorteil, dass er nicht rechenschaftspflichtig ist gegenüber seiner Gesellschaft, gegenüber dem Volk. Am Ende hängt es eben wirklich alles an Wladimir Putin. Da bewegt sich gar nichts. Ich bin da auch nicht optimistisch. Ja. Trotzdem sind die Vorbereitungen dazu nicht bedeutungslos.
Herr Richter, Sie waren leitender Militärberater bei den Vereinten Nationen, bei OSZE. Also Sie kennen sich aus mit Verhandlungen. Wo würden Sie denn sagen, kann man Druck aufbauen auf Russland? Wer kann das tun? Und wo gibt es denn dann eine Möglichkeit der Bewegung?
Lassen Sie mich mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben nicht zum ersten Mal eine Verhandlung zwischen Ukraine und Russland. Das ist eine falsche Darstellung. Wir hatten sie schon im Frühjahr 2022. Es gab die Vorstellung, auf die man sich tentativ geeinigt hat, ohne es politisch wirklich am Ende abzustimmen, dass die Souveränität der Ukraine erhalten wird, dass die Krim aus russischer Sicht nicht angetastet wird, dass ein weitgehender Grad an Autonomie der zwischenliegenden Präsidenten zu verhandeln gewesen wäre, für den Donbass vereinbart wird und dass es gemeinsame Sicherheitsgarantien geben soll, weil auch die Russen, Entschuldigung, lassen Sie mich jetzt mal, und weil auch die Russen natürlich für sich in Anspruch nehmen, ihre Sicherheitsinteressen zu wahren. Und die liegen darin, dass die NATO ihnen nicht näher rückt in der Ukraine, also jedenfalls nicht bis zum Don, und dass man keine westlichen Truppen stationiert und dass wir uns einigen auch bei weitreichenden Waffensystemen. Ich spreche hier über Mittelstreckenraketen, weil das hat ja wieder eine strategische Wirkung. Das war im Grunde genommen, und ich rede ja jetzt nicht irgendwie aus der Luft, sondern ich habe mit den ukrainischen und russischen Delegierten, die bei diesen Verhandlungen dabei waren, auch persönlich gesprochen.
Ich mache ja noch Track 2.
22 im Frühjahr. Ja, wir reden ja immer noch darüber, die Track 2-Verhandlungen laufen ja auch weiter. Und das ist ein bisschen auch der Kern. Wir haben immer gesagt, und jetzt komme ich mal zur Strategie und zur Realpolitik. In Deutschland, in Europa haben wir gesagt, wir wollen die Ukraine stützen durch A, Waffenlieferung und B, Sanktionen. Und wir haben festgestellt, dass das weder das eine noch das andere so gewirkt hat, wie es wirken sollte. Ja, Entschuldigung, also lassen Sie mich mal was ausführen jetzt. Die Waffenlieferung haben wir auch öffentlich hier so diskutiert, als ob jede Waffe, die wir da im Kopf hatten, ein Gamechanger war, was militärischer Blödsinn ist. Es gibt immer nur das Gesamtsystem, das Gefecht der verbundenen Waffen und am Ende steht die Logistik dahinter. Die Sanktionen haben auch deswegen nicht ihre volle Wirkung entfaltet, weil es eben nicht gelungen ist, große Teile des globalen Südens, geschweige denn China, davon zu überzeugen, da mitzumachen, weil sie einen ganz anderen Blick auf den Westen haben. Das heißt, diese Strategie hat nicht funktioniert. Gleichzeitig haben wir aber gesagt, wir wollen keinen Dialog mit Russland. Jetzt sagt Trump seit einem Jahr, ja, ich spreche mit Russland, ich verhandle. Und dann kommt Europa und sagt, ich will dabei sein. Und jetzt sind wir nicht dabei, sondern wir verhandeln sozusagen asymmetrisch. Wir wollen Trump beeinflussen, damit seine Rhetorik gegenüber Russland so ist, wie wir das wünschen. Das wird auch ein Fehlschlag werden, er tut es nämlich nicht so. Und insofern müssen wir jetzt der Wahrheit auch ein bisschen ins Gesicht gucken. Das bedeutet auf der einen Seite als Europäer, natürlich müssen wir die Luftverteidigung stärken, das ist ja völlig klar. Deutschland hat da auch übrigens sehr viel getan in dieser Frage. Aber gleichzeitig, glaube ich, können wir es uns nicht mehr leisten, nur noch über Trump zu verhandeln. Wir müssen schon den Dialog
aber
wieder aufnehmen.
Aber
es geht ja auch um die europäische Sicherheitsordnung am Ende und nicht nur um diese eine Frage.
Kann denn, also wenn Sie dem folgen, könnte denn Europa etwas bewirken oder noch was Stärkeres
Europa
bewirken?
Europa hat sämtliche Hebel in der Hand, die es leider in der Vergangenheit nicht genutzt hat. Das ist zum einen die russischen Vermögensmärkte, die eingefroren sind in Brüssel, die man im Dezember sie bleiben weiter eingefroren, aber man hat nicht vereinbart, dass sie für die Ukraine genutzt werden. Hätte man der Ukraine diese Mittel zur Verfügung gestellt, zu einem gewissen Grad, dann hätte die Ukraine mehr finanziellen Spielraum bekommen, ohne dass Europa dafür zahlen muss. Jetzt zahlt gerade die EU das Darlehen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, ich stimme nicht zu, dass die Sanktionen nicht funktionieren. Die Sanktionen wirken und wir sehen das in der russischen Wirtschaft, die massiv schwächelt. Das Problem bei den Sanktionen ist, dass sie nicht ausreichend durchgesetzt werden. Hier hat man auch weiteren Spielraum, vor allem von Europa, diese Sanktionen, was Öl, Gas, vor allem die Energiemittel angeht, das massiv zu verschärfen und da eben auch mit Indien und mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um Russland unter Druck zu setzen. Und da spielen zum Beispiel auch technische Komponenten wie Chips und Halbleiter und all diese Sachen mit, die zum Teil noch von deutschen Firmen oder deutsche Komponenten, die in russischen Waffen landen, immer noch nach 4 Jahren Vollkrieg. Da könnte man in all diesen Fragen könnte man mehr Druck auf Russland aufbauen, aber natürlich zählt der militärische Druck auch dazu. Wir reden seit 4 Jahren über den Luftraumschutz der Ukraine. Könnte die NATO, welche Möglichkeiten gibt es, zumindest die Westukraine da reinzunehmen? Das sind Diskussionen, die geführt werden, aber die leider nicht weitergekommen sind zum Teil. Und natürlich spielt auch die militärische Hilfe eine Rolle. Die USA ist zu einem gewissen Grad weggefallen und andere Länder wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich machen ja einiges, aber sie können die USA bisher nicht ersetzen.
Das ist die Frage, Frau Botha, ist denn doch letztendlich, liegt es dann eben nur an den USA? Diesen Druck aufzubauen und diesen Krieg letztendlich zu beenden.
Sie sind jetzt in dem Stadium entscheidend. Und Christa Maria Leber hat vollkommen recht. Die Europäer haben durchaus Instrumente, mit denen sie den Druck auf Russland erhöhen können. Sie sind aber in diesem Verhandlungsprozess tatsächlich an der Seitenlinie. Sie haben eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Wir erinnern uns, dass dieser 28-Punkte-Plan auf einmal öffentlich wurde, der ganz offenbar aus russischer Feder stammte. Dass die Europäer, insbesondere Herr Merz, sich da aktiv wurde und man sofort begann, diplomatisch diese 28 Punkte in ihren härtesten Forderungen abzuschwächen, in Genf und anschließend an anderen Orten, sodass es jetzt 20 Punkte sind. Das war ein nicht zu unterschätzender Beitrag der Europäer. Was sie jetzt machen, sind eben über die Sicherheitsgarantien reden, denn das haben sie ausgelassen bei den Istanbuler Verhandlungen von 2020, also wenige Wochen nachdem Russland die Ukraine im vollen Maßstab überfallen hat. Man war sich genau an diesen beiden Punkten nicht einig, an denen man sich jetzt auch nicht einig ist. Aber und zwar Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen. Und da wird es einen Kompromiss geben müssen bei Sicherheitsgarantien.
Aber wie kann der Kompromiss aussehen? Ich habe das
verstanden.
Gibt es doch eigentlich keinen Kompromiss.
Gibt es keine Sicherheitsgarantien, steht die Existenz der Ukraine in Frage. Man muss es so sagen.
Und deshalb ist doch die Frage, welche Sicherheitsgarantien?
Genau das ist der Punkt.
Muss ja, wenn man realpolitisch denkt, dann muss man doch einen Kompromiss erzielen, der natürlich beiden Kriegsgegnern irgendwie entgegenkommen kann. Und zwar muss man dann auch die reale Lage an der Front sehen. Wir wissen, dass die Ukraine das Blatt nicht mehr wenden kann. Sie kann den Krieg aber noch durchhalten. Das Problem ist aber weniger. Bei der Luftverteidigung gebe ich Ihnen recht, aber es ist ansonsten nicht das Waffenproblem, es ist das Personalproblem. Die Russen haben trotz hoher Verluste es immer wieder geschafft, ihre Personalstärke in der Ukraine an der Front konstant zu halten, bei ungefähr 700.000. So viel gewinnen sie. Für die Ukraine ist der Personalverlust viel stärker, weil es schwerer zu kompensieren ist. Das ist eine Frage auch der Menge und der Masse.
Weil es jetzt auch viele Meldungen und wenn, gibt über Menschen, die Front verlassen.
Wenn wir jetzt über Sicherheitsgarantien reden, dann lassen wir uns bitte eines noch unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Truppe an einer Grenze stelle oder auch in der Westukraine stationiere, die der Abschreckung Russlands dient und die damit aus russischer Sicht etwas tut, was sie eigentlich genau vermeiden wollen. Oder ob ich sage, ich will den Waffenstillstand überwachen, was wichtig und gut ist. Und das müsste dann international passieren. Und nach allen Regeln hat man dann ein VN-Sicherheitsratsmandat.
Das ist in Minsk passiert, würde ich die OSZE.
Entschuldigung, das weiß ich selbst, ich war dabei. Also ich kenne die OSZE wirklich aus dem FF.
Ich war da. Ich auch. Also,
wunderbar. Ja. Ich will damit nur sagen, das Minsk-Abkommen hatte sowohl militärische als auch politische Bedingungen. Die politischen wurden aber nicht erfüllt und die militärischen waren brüchig. Die politischen wurden nicht erfüllt. Das ist entscheidend.
Ja, also, aber dass wir nicht nur zurückschauen, ich würde gerne noch mit Blick auf die Zeit, auch Herr Schlöge, wo sehen Sie eine Möglichkeit, dass man, wenn man sagt, vor 5 Jahren war man genauso weit, dann fragen sich alle, wie lange wird dieser Krieg noch gehen?
Also, ich bin ja kein Militär, kein Experte, ich würde gerne eine ausführliche Diskussion den Militärexperten überlassen. Da gibt es Leute, die sich gut auskennen. Es gibt Leute, die sich sehr geirrt haben. Ich erinnere nur an den Februar, März 2022, wo alle davon ausgingen, dass die Ukrainer keine Chance haben.
Ich nicht.
Und ich bin kein Prophet. Was ich nur weiß, ist, dass es um... erstens ist die Sache der Ukrainer. Es ist die Sache der Ukrainer. Und es gibt viele Leute in der Ukraine, die sagen, das ist es nicht wert, dieser verwüstete, der verseuchte, eigentlich nicht mehr bewohnbare Donbass dafür zu sterben. Die gibt es. Das ist eine nicht wenig verbreitete Meinung. Aber es ist Sache der Ukrainer, das zu entscheiden. Und es ist nicht die Sache von anderen, darüber zu entscheiden. Auch nicht die eines benevolent hegemon, also eines Trump, der seine eigenen Ziele auch verfolgt. Und also es ist offen, wie das ausgehen wird. Und das sollen die Militärexperten weiter diskutieren. Aber ich teile Ihre Einschätzung wahrscheinlich überhaupt nicht. In Istanbul gab es einen Punkt, und das ist New York Times, ist das komplette Abkommen abgedruckt worden. Es gab den letzten Passus, nämlich Vetorecht der Russen in diesen Dingen. Und ein Abkommen, in dem die Aggressionspartei eine Vetostimme hat, das ist einfach ein Witz. Ja. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Man kann alle möglichen Seminare, strategischen Seminare und so weiter veranstalten, Backchannels. Ich meine, die entscheidende Sache ist, was passiert in Wirklichkeit in der Tat. Und in der Tat ist die Politik von Putin bis auf den heutigen Tag, die Ukraine in die Knie zu bomben. Das ist die Tatsache. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, es hat nichts mit Durchhalteparolen zu tun und leerem Pathos. Und ich gehe das Risiko nicht ein. Das Risiko, das tragen die Alten, die Familien in der Ukraine. Sondern können sie mit unserer Hilfe rechnen, durchzuhalten und Zeit zu gewinnen? Denn das Kalkül von Putin ist ganz klar, Zeit zu gewinnen, bis das ins Spiel kommt, was Sie immer zitieren, nämlich die ungeheure materielle und humane Übermacht, die Putin aufzubieten hat. Und dieses Kalkül geht möglicherweise nicht auf. Und das werden möglicherweise auch Militärexperten noch zur Kenntnis
nehmen. Oder vielleicht sogar Zeit zu gewinnen, bis Trump nicht mehr kein Interesse mehr hat, der Ukraine zu helfen. Das sagen manche auch. Das ist ja auch eine Gefahr, Frau Lebe. Sie arbeiten für einen Drohnenhersteller und liefern viele Drohnen in die Ukraine. Wo sehen Sie eine Möglichkeit, dass die Ukraine ja selber das leistet, was vielleicht Europa nicht mehr leistet?
Wir arbeiten bei unserem Unternehmen ganz aktiv an Industriekollaborationen mit ukrainischen Firmen und versuchen da eben im Moment die Produktion von ukrainischen Drohnen in Deutschland größer aufzustellen. Das heißt, ich glaube, man hat es rausgehört, ich bin nicht sehr optimistisch, dass es gerade einen Frieden oder einen Waffenstillstand gibt. Und selbst wenn, dass die Ukraine hauptsächlich für ihre Sicherheit selber verantwortlich sein wird, weil reale Sicherheitsgarantien sind gerade nicht im Raum. Und deswegen versucht die Ukraine, ihre eigene Verteidigungsindustrie und ihre eigenen Verteidigungskapazitäten weiter aufzubauen. Und unser Unternehmen ist eines davon, die Ukraine dabei unterstützt, vor allem im Drohnenbereich. Der Drohnenkrieg ist in der Ukraine an der 1000-Kilometer-Frontlinie omnipräsent. Und die russische Armee, haben da gerade die Überhand, was die Anzahl an Drohnen angeht. Und Deutschland unterstützt die Ukraine ganz maßgeblich dabei, diese Kapazitäten, diese Anzahl der Drohnen auf ukrainischer Seite auszubauen. Und da tragen wir einen Teil dazu bei. Wir sind selber in der Ukraine und das ist mir auch ein persönliches Anliegen, eben mit ukrainischen Firmen, mit den Ukrainern zusammenzuarbeiten, um hier sicherzustellen, dass die Ukraine sich langfristig verteidigen kann, egal was passiert. Und ich glaube, das ist so die Einstellung, die man auch im Anblick auf Abu Dhabi und andere Gesprächsformate braucht. Die Ukraine ist bereit, weiter durchzuhalten. Der Großteil der Ukrainer ist so tatsächlich immer noch optimistisch, wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut. Und das heißt, wir müssen auch diesen Optimismus haben und diese Zuversicht und diesen Glauben an uns selber, dass wir die Ukraine weiter unterstützen können und müssen, auch in unserem eigenen Sicherheitsinteresse.
Herr Richter, wie zuversichtlich sind Sie, dass bei den Verhandlungen in Abu Dhabi etwas herauskommt?
Also zunächst mal bin ich überhaupt nicht zuversichtlich, wenn wir weiterhin von einer Strategie ausgehen, die so nicht funktioniert hat, Herr Schlögl. Wir haben, da bin ich anderer Meinung als Sie, 2022 ein Kompromisspaket gehabt. Da gab es die Überwachung der Sicherheitsgarantien durch den Sicherheitsrat. Da kann man draus schließen, da ist ja Russland dabei und Russland ist Vetomacht, klar.
Aber nach den Verhandlungen in Istanbul gab es auch die Massaker von Butscha und Irpin. Genau. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen.
Das hatte mit der Kündigung dieser Verhandlung nichts zu tun. Das hat auch Selenskyj erst selbst später gesagt. Er hat das abhängig gemacht vom Fall von Mariupol. Das war damals die eigentliche Diskussion. Butscha kam dann später in die Diskussion.
Mariupol war bis Mai besetzt,
genau.
Und Butscha war im April.
Also ich weiß, ja, aber wir haben ja auch die beiden Seiten haben bis Mai verhandelt. Das heißt, Butscha hat zunächst mal keinen Einfluss darauf gehabt, aber Selenskyj hat es nun wirklich von Mariupol abhängig gemacht. Aber das ist ja auch ein Detailpunkt. Entscheidend war, wir haben immer gesagt, wir wollen mit unserer Strategie die Verhandlungsposition der Ukrainer verbessern. So, wenn ich das vergleiche, was im Frühjahr 2022 verhandelt wurde und was jetzt verhandelt wird und wo die Truppen heute stehen, dann muss ich sagen, wir haben die Verhandlungsposition nicht gestärkt. Im Moment steht die Ukraine schlechter da, als sie damals da stand.
Damals Sie können immer sagen, es stimmt nicht. Die Russen waren in Kiew, in Kharkiv und in Cherson zu diesem Zeitpunkt im Mai 2022. Sie können nicht sagen, dass das die gleiche Position war wie heute. Das ist einfach nicht wahr.
Der Kiew, ja, also im Donbass auf alle Fälle ist es wahr. Und der Abzug aus Kiew und aus Cherson, den kann man sehr gut erklären. Denn nachdem man sich geeinigt hat, am 29. März, hat Putin einen Rückzugsbefehl gegeben. Sie wären ja nicht gezwungen gewesen aufgrund der militärischen Stärke vor Ort. Sie waren ja schon dabei, Kiew also auch zu umgehen. Das ist aber jetzt alles Historie.
Wir haben nur noch anderthalb Minuten, deshalb.
Entscheidend ist, wir müssen eine realpolitische Strategie jetzt durchführen. Ich glaube auch, dass wir selbst natürlich verhandeln müssen. Es ist ja nicht nur die Donbass-Frage da, sondern ich glaube, den Russen geht es ja auch um die weitere zukünftige Sicherheitsordnung, so wie es uns auch um die Sicherheitsordnung geht. Und darüber müssen wir mit den Russen ins Gespräch kommen. Denn also Trump wird es für uns nicht tun.
Den Krieg gegen Europa. Das ist Sicherheit.
Viele von uns haben auch den Eindruck, dass wir selbst in einem Kriegszustand mit Russland stehen.
Ja,
ich würde mal Propaganda jetzt weglassen, sondern einfach sagen, realpolitisch rangehen.
Herr Schlügel, Sie haben in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, Sie wünschen sich jetzt eigentlich eine gemeinsame Aktion auch hier in Deutschland als Unterstützung für die Menschen dort. Warum ist das so wichtig, Ihrer Meinung nach?
Alle Leute, würde ich sagen, spüren, dass die Sache der Ukrainer bedroht ist, dass sie gerecht ist, dass sie aber eine tiefe Ohnmacht fühlen, aus den Gründen, die Herr Richter genannt hat, die Übermacht Russlands und so weiter und so fort, die verzweifelte Situation. Und es geht darum, ihr jetzt wirklich zu helfen. Und gesellschaftlich meine ich, dass die Leute, die etwas machen möchten, dass sie das auch tun. Und das hat mit kleinen Spenden zu tun. Das hat aber auch mit dem Schutz des Himmels über den ukrainischen Städten zu tun.
Also, dass man nochmal sich gemeinsam konzentriert, um was es da geht. Ja. Wir sind leider am Ende dieser Sendung. Wir könnten sicherlich noch viel länger diskutieren. Vielen Dank, Herr Richter, Frau Lebe, Frau Botha und Herr Schlögel. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen schauen wir auf einen anderen Konfliktpunkt und fragen: Trump droht Iran zwischen Eskalation und Verhandlungen. Auch dort geht es darum, außenpolitisch, wie es dort weitergeht. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.
Herr Richter, wenn man...